Als er zur Besinnung kam, war es um ihn ganz finster. Es mochte noch spät in der Nacht sein. Vom Balkon her drang unter dem Vorhang ein leichter Schimmer des Mondlichts in das Zimmer. Man hörte die ruhigen Atemzüge der drei Schläfer. Die bei weitem lautesten stammten von Brunelda. Sie schnaufte im Schlaf, wie sie es bisweilen beim Reden tat. Es war aber nicht leicht festzustellen, in welcher Richtung die einzelnen Schläfer sich befanden. Das ganze Zimmer war von dem Rauschen ihres Atems voll. Erst, nachdem er seine Umgebung ein wenig geprüft hatte, dachte Karl an sich, und da erschrak er sehr. Denn wenn er sich auch ganz krumm und steif von Schmerzen fühlte, so hatte er doch nicht daran gedacht, dass er eine schwere, blutige Verletzung erlitten haben könnte. Nun aber hatte er eine Last auf dem Kopf, und das ganze Gesicht, der Hals, die Brust, unter dem Hemd waren feucht wie von Blut. Er musste ans Licht, um seinen Zustand genau festzustellen. Vielleicht hatte man ihn zum Krüppel geschlagen. Dann würde ihn Delamarche wohl gerne entlassen. Aber was sollte er dann anfangen? Dann gab es wirklich keine Aussichten mehr für ihn. Der Bursche mit der zerfressenen Nase im Torweg fiel ihm ein, und er legte einen Augenblick lang das Gesicht in seine Hände. Unwillkürlich wendete er sich dann der Tür zu und tastete sich auf allen Vieren hin. Bald erfühlte er mit den Fingerspitzen einen Stiefel und weiterhin ein Bein. Das war Robinson. Wer schlief sonst in Stiefeln? Man hatte ihm befohlen, sich quer vor die Tür zu legen, um Karl an der Flucht zu hindern. Aber kannte man den Karls Zustand nicht? Vorläufig wollte er gar nicht entfliehen. Er wollte nur ans Licht kommen. Konnte er also nicht zur Tür hinaus, so musste er auf den Balkon. Den Esstisch fand er an einer offenbar ganz anderen Stelle wie am Abend. Das Kanapee, dem sich Karl natürlich sehr vorsichtig näherte, war überraschenderweise leer. Dagegen stieß er in der Zimmermitte auf hochgeschichtete, wenn auch stark gepresste Kleider, Decken, Vorhänge, Polster und Teppiche. Zuerst dachte er, es sei nur ein kleiner Haufen ähnlich dem, den er am Abend auf dem Sofa gefunden hatte und der etwa auf die Erde gerollt war. Aber zu seinem Staunen bemerkte er beim Weiterkriechen, dass da eine ganze Wagenladung solcher Sachen lag, die man wahrscheinlich für die Nacht aus den Kästen herausgenommen hatte, wo sie während des Tages aufbewahrt wurden. Er umkroch den Haufen und erkannte bald, dass das Ganze eine Art Bettlager darstellte, auf dem hoch oben, wie er sich durch vorsichtigstes Tasten überzeugte, Delamarche und Brunelda ruhten. Jetzt wusste er also, wo alle schliefen, und beeilte sich nun, auf den Balkon zu kommen. Es war eine ganz andere Welt, in der er sich nun außerhalb des Vorhangs schnell erhob. In der frischen Nachtluft, in dem vollen Schein des Mondes, ging er einige Mal auf dem Balkon auf und ab. Er sah auf die Straße. Sie war ganz still. Aus dem Gasthaus klang noch die Musik, aber nur gedämpft hervor. Vor der Tür kehrte ein Mann das Trottoir. In der Gasse, in der am Abend innerhalb des wüsten allgemeinen Lärms das Schreien eines Wahlkandidaten von tausend anderen Stimmen nicht hatte unterschieden werden können, hörte man nun deutlich das Kratzen des Besens auf dem Pflaster. Das Rücken eines Tisches auf dem Nachbarbalkon machte Karl aufmerksam. Dort saß ja jemand und studierte. Es war ein junger Mann mit einem kleinen Spitzbart, an dem er beim Lesen, das er mit raschen Lippenbewegungen begleitete, ständig drehte. Er saß, das Gesicht Karl zugewendet, an einem kleinen, mit Büchern bedeckten Tisch. Die Glühlampe hatte er von der Mauer abgenommen, zwischen zwei große Bücher geklemmt und war nun von ihrem grellen Licht ganz überleuchtet. »Guten Abend«, sagte Karl, da er bemerkt zu haben glaubte, dass der junge Mann zu ihm herübergeschaut hätte. Aber das musste wohl ein Irrtum gewesen sein, denn der junge Mann schien ihn überhaupt noch nicht bemerkt zu haben, legte die Hand über die Augen, um das Licht abzublenden und festzustellen, wer da plötzlich grüßte, und hob dann, da er noch immer nichts sah, die Glühlampe hoch, um mit ihr auch den Nachbarbalkon ein wenig zu beleuchten. Guten Abend, sagte dann auch er, blickte einen Augenblick lang scharf herüber und fügte dann hinzu. Und was weiter? Ich störe Sie, fragte Karl. Gewiss, gewiss, sagte der Mann und brachte die Glühlampe wieder an ihren früheren Ort. Mit diesen Worten war allerdings jede Anknüpfung abgelehnt. Aber Karl verließ trotzdem die Balkonecke, in der er dem Mann am nächsten war, nicht. Stumm sah er zu, wie der Mann in seinem Buche las. Die Blätter wendete, hier und da in einem anderen Buche, das er immer mit Blitzesschnelle ergriff, irgendetwas nachschlug und öfters Notizen in ein Heft eintrug, wobei er immer überraschend tief das Gesicht zu dem Heft senkte. Ob dieser Mann vielleicht ein Student war? Es sah ganz so aus, als ob er studierte. Nicht viel anders, jetzt war es schon lange her, war Karl zu Hause am Tisch der Eltern gesessen und hatte seine Aufgaben geschrieben, während der Vater die Zeitung las oder Bucheintragungen und Korrespondenzen für einen Verein erledigte und die Mutter mit einer Näharbeit beschäftigt war und hoch den Faden aus dem Stoffe zog. Um den Vater nicht zu belästigen, hatte Karl nur das Heft und das Schreibzeug auf den Tisch gelegt, während er die nötigen Bücher rechts und links von sich auf Sesseln angeordnet hatte. Wie still war es dort gewesen. Wie selten waren fremde Leute in jenes Zimmer gekommen. Schon als kleines Kind hatte Karl immer gerne zugesehen, wenn die Mutter gegen Abend die Wohnungstür mit dem Schlüssel absperrte. Sie hatte keine Ahnung davon, dass es jetzt mit Karl so weit gekommen war, dass er fremde Türen mit Messern aufzubrechen suchte. Und welchen Zweck hatte sein ganzes Studium gehabt? Er hatte ja alles vergessen. Wenn es darauf angekommen wäre, hier sein Studium fortzusetzen, es wäre ihm sehr schwer geworden. Er erinnerte sich daran, dass er zu Hause einmal einen Monat lang krank gewesen war. Welche Mühe hatte es ihn damals gekostet, sich nachher wieder in dem unterbrochenen Lernen zurechtzufinden? Und nun hatte er außer dem Lehrbuch der englischen Handelskorrespondenz schon so lange kein Buch gelesen. »Sie, junger Mann«, hörte sich Karl plötzlich angesprochen, »könnten Sie sich nicht anderswo aufstellen? Ihr Herüberstarren stört mich schrecklich. Um 2 Uhr in der Nacht kann man doch schließlich verlangen, auf dem Balkon ungestört arbeiten zu können. Wollen Sie denn etwas von mir?« »Sie studieren?« fragte Karl. »Ja, ja«, sagte der Mann, und benutzte dieses für das Lernen verlorene Weilchen, um unter seinen Büchern eine neue Ordnung einzurichten. »Dann will ich Sie nicht stören«, sagte Karl. »Ich gehe überhaupt schon ins Zimmer zurück. Gute Nacht.« Der Mann gab nicht einmal eine Antwort. Mit einem plötzlichen Entschlusse hatte er sich nach Beseitigung dieser Störung wieder ans Studieren gemacht und stützte die Stirn schwer in die rechte Hand. Da erinnerte sich Karl knapp vor dem Vorhang daran, warum er eigentlich herausgekommen war. Er wusste ja noch gar nicht, wie es mit ihm stand. Was lastete nur so auf seinem Kopf? Er griff hinauf und staunte. Da war keine blutige Verletzung, wie er im Dunkel des Zimmers gefürchtet hatte. Es war nur ein noch immer feuchter, turbanartiger Verband. Er war nach den noch hier und da hängenden Spitzenüberresten zu schließen aus einem alten Wäschestück Brunell, das gerissen, und Robinson hatte ihn wohl flüchtig Karl um den Kopf gewickelt. Nur hatte er vergessen, ihn auszuwinden, und so war während Karls Bewusstlosigkeit das viele Wasser das Gesicht herab und unter das Hemd geronnen und hatte Karl einen solchen Schrecken eingejagt. »Sie sind wohl noch immer da?« fragte der Mann und blinzelte herüber. »Jetzt gehe ich aber schon wirklich«, sagte Karl. »Ich wollte hier nur etwas anschauen. Im Zimmer ist es ganz finster.« »Wer sind Sie denn?« sagte der Mann, legte den Federhalter in das vor ihm geöffnete Buch und trat an das Geländer. »Wie heißen Sie? Wie kommen Sie zu den Leuten? Sind Sie schon lange hier? Was wollen Sie denn anschauen? Drehen Sie doch Ihre Glühlampe dort auf, damit man Sie sehen kann.« Karl tat dies, zog aber, ehe er antwortete, noch den Vorhang der Tür fester zu, damit man im Innern nichts merken konnte. »Verzeihen Sie«, sagte er dann im Flüsterton, »dass ich so leise rede. Wenn mich die drinnen hören, habe ich wieder einen Krawall.« »Wieder?« fragte der Mann. »Ja«, sagte Karl, »ich habe ja erst abend einen großen Streit mit Ihnen gehabt. Ich muss da noch eine fürchterliche Beule haben. Und er tastete hinten seinen Kopf ab. Was war denn das für ein Streit? Fragte der Mann und fügte, da Karl nicht gleich antwortete, hinzu. Mir können Sie ruhig alles anvertrauen, was Sie gegen diese Herrschaften auf dem Herzen haben. Ich hasse Sie nämlich alle drei und ganz besonders Ihre Madame. Es sollte mich übrigens wundern, wenn man Sie nicht schon gegen mich gehetzt hätte. Ich heiße Josef Mendel und bin Student. Ja, sagte Karl, erzählt hat man mir schon von Ihnen, aber nichts Schlimmes. Sie haben wohl einmal Frau Brunell da behandelt, nicht wahr? Das stimmt, sagte der Student und lachte. Riecht das Kanapee noch danach? Oh ja, sagte Karl. Das freut mich aber, sagte der Student und fuhr mit der Hand durchs Haar. Und warum macht man Ihnen Beulen? Es war ein Streit, sagte Karl im Nachdenken darüber, wie er es dem Studenten erklären sollte. Dann aber unterbrach er sich und sagte, störe ich Sie denn nicht? Erstens, sagte der Student, haben Sie mich schon gestört, und ich bin leider so nervös, dass ich lange Zeit brauche, um mich wieder hineinzufinden. Seit Sie da Ihre Spaziergänge auf dem Balkon angefangen haben, komme ich mit dem Studieren nicht vorwärts. Zweitens aber mache ich um 3 Uhr immer eine Pause. Erzählen Sie also nur ruhig, es interessiert mich auch. Es ist ganz einfach, sagte Karl. De La Marche will, dass ich bei ihm Diener werde, aber ich will nicht. Ich wäre am liebsten noch gleich abends weggegangen. Er wollte mich nicht lassen, er hat die Tür abgesperrt, ich wollte sie aufbrechen und dann kam es zu der Rauferei. Ich bin unglücklich, dass ich noch hier bin. Haben Sie denn eine andere Stellung? Fragte der Student. Nein, sagte Karl, aber daran liegt mir nichts, wenn ich nur von hier fort wäre. Hören Sie einmal, sagte der Student, daran liegt Ihnen nichts. Und beide schwiegen ein Weilchen. »Warum wollen Sie denn bei den Leuten nicht bleiben?« fragte dann der Student. »De La Marche ist ein schlechter Mensch«, sagte Karl. »Ich kenne ihn schon von früher her. Ich marschierte einmal einen Tag lang mit ihm und war froh, als ich nicht mehr bei ihm war. Und jetzt soll ich Diener bei ihm werden?« »Wenn alle Diener bei der Auswahl ihrer Herrschaften so heikel sein wollten wie Sie«, sagte der Student und schien zu lächeln. »Sehen Sie, ich bin während des Tages Verkäufer.« Niedrigster Verkäufer, eher schon Laufbursche, im Warenhaus von Montli. Dieser Montli ist zweifellos ein Schurke, aber das lässt mich ganz ruhig. Wütend bin ich nur, dass ich so elend bezahlt werde. Nehmen Sie sich also an mir ein Beispiel. Wie, sagte Karl, Sie sind bei Tag Verkäufer und in der Nacht studieren Sie? Ja, sagte der Student, es geht nicht anders. Ich habe schon alles Mögliche versucht, aber diese Lebensweise ist noch die beste. Vor Jahren war ich nur Student bei Tag und Nacht, wissen Sie, nur bin ich dabei fast verhungert. Habe in einer schmutzigen alten Höhle geschlafen und wagte mich in meinem damaligen Anzug nicht in die Hörsäle. Aber das ist vorüber. Aber wann schlafen Sie? Fragte Karl und sah den Studenten verwundert an. Tja, schlafen, sagte der Student. Schlafen werde ich, wenn ich mit meinem Studium fertig bin. Vorläufig trinke ich schwarzen Kaffee. Und er wandte sich um, zog unter seinem Studiertisch eine große Flasche hervor, goss aus ihr schwarzen Kaffee in ein Tässchen und schüttete ihn in sich hinein, so wie man Medizin eilig schluckt, um möglichst wenig von ihrem Geschmack zu spüren. »Eine feine Sache, der schwarze Kaffee«, sagte der Student. »Schade, dass Sie so weit sind, dass ich Ihnen nicht ein wenig hinüberreichen kann.« »Mir schmeckt schwarzer Kaffee nicht«, sagte Karl. »Mir auch nicht«, sagte der Student und lachte. »Aber was wollte ich ohne ihn anfangen? Ohne den schwarzen Kaffee würde mich Montli keinen Augenblick behalten. Ich sage immer Montli, trotzdem der natürlich keine Ahnung hat, dass ich auf der Welt bin. Ganz genau weiß ich nicht, wie ich mich im Geschäft benehmen würde, wenn ich nicht dort im Pult eine gleich große Flasche wie diese immer vorbereitet hätte, denn ich habe noch nie gewagt, mit dem Kaffeetrinken auszusetzen. Aber vertrauen Sie nur, ich würde bald hinter dem Pulte liegen und schlafen.« »Leider ahnt man das. Sie nennen mich dort den schwarzen Kaffee, was ein blödsinniger Witz ist, und mir gewiss in meinem Vorwärtskommen schon geschadet hat.« »Und wann werden Sie mit Ihrem Studium fertig werden?« fragte Karl. »Es geht langsam«, sagte der Student mit gesenktem Kopf. Er verließ das Geländer und setzte sich wieder an den Tisch, die Ellbogen auf das offene Buch aufgestützt, mit den Händen durch seine Haare fahrend, sagte er dann, »Es kann noch 1 bis 2 Jahre dauern.« »Ich wollte auch studieren«, sagte Karl. als gebe ihm dieser Umstand ein Anrecht auf ein noch größeres Vertrauen, als es der jetzt verstummende Student ihm gegenüber schon bewiesen hatte. »So«, sagte der Student, und es war nicht ganz klar, ob er in seinem Buche schon wieder las oder nur zerstreut hineinstarrte. »Seien Sie froh, dass Sie das Studium aufgegeben haben. Ich selbst studiere schon seit Jahren eigentlich nur aus Konsequenz. Befriedigung habe ich wenig davon und Zukunftsaussichten noch weniger. Was für Aussichten wollte ich denn haben? Amerika ist voll von Schwindeldoktoren.« »Ich wollte Ingenieur werden«, sagte Karl noch eilig zu dem scheinbar schon gänzlich unaufmerksamen Studenten hinüber. »Und jetzt sollen Sie Diener bei diesen Leuten werden«, sagte der Student und sah flüchtig auf. »Das schmerzt Sie natürlich.« Diese Schlussfolgerung des Studenten war allerdings ein Missverständnis. Aber vielleicht konnte es Karl beim Studenten nutzen. Er fragte deshalb, »Könnte ich nicht vielleicht auch eine Stelle im Warenhaus bekommen?« Diese Frage riss den Studenten völlig von seinem Buche los. Der Gedanke, dass er Karl bei seiner Postenbewerbung behilflich sein könnte, kam ihm gar nicht. »Versuchen Sie es«, sagte er. »Oder versuchen Sie es lieber nicht. Dass ich meinen Posten bei Montli bekommen habe, ist der bisher größte Erfolg meines Lebens gewesen. Wenn ich zwischen dem Studium und meinem Posten zu wählen hätte, würde ich natürlich den Posten wählen. Meine Anstrengung geht nur darauf hin, die Notwendigkeit einer solchen Wahl nicht eintreten zu lassen.« »So schwer ist es, dort einen Posten zu bekommen«, sagte Karl mehr für sich. »Ach, was denken Sie denn«, sagte der Student. »Es ist leichter, hier Bezirksrichter zu werden als Türöffner bei Montli.« Karl schwieg. Dieser Student, der doch so viel erfahrener war als er, der den de la Marche aus irgendwelchen Karl noch unbekannten Gründen hasste, der dagegen Karl gewiss nichts Schlechtes wünschte, fand für Karl kein Wort der Aufmunterung, den de la Marche zu verlassen. Und dabei kannte er noch gar nicht die Gefahr, die Karl von der Polizei drohte und von der er nur bei de la Marche halbwegs geschützt war. »Sie haben doch am Abend die Demonstration unten gesehen, nicht wahr? Wenn man die Verhältnisse nicht kennen würde, sollte man doch denken, dieser Kandidat, er heißt Lobter, werde doch irgendwelche Aussichten haben. Oder er komme doch wenigstens in Betracht, nicht?« »Ich verstehe von Politik nichts«, sagte Karl. »Das ist ein Fehler«, sagte der Student. »Aber abgesehen davon haben Sie doch Augen und Ohren. Der Mann hat doch zweifellos Freunde und Feinde gehabt, das kann Ihnen doch nicht entgangen sein. Und nun bedenken Sie, der Mann hat meiner Meinung nach nicht die geringsten Aussichten, gewählt zu werden. Ich weiß zufällig alles über ihn, es wohnt da bei uns einer, der ihn kennt. Er ist kein unfähiger Mensch und seinen politischen Ansichten und seiner politischen Vergangenheit nach wäre gerade er der passende Richter für den Bezirk. Aber kein Mensch denkt daran, dass er gewählt werden könnte. Er wird so prachtvoll durchfallen, als man durchfallen kann. Er wird für die Wahlkampagne seine paar Dollars hinausgeworfen haben, das wird alles sein.« Karl und der Student sahen einander ein Weilchen schweigend an. Der Student nickte lächelnd und drückte mit einer Hand die müden Augen. »Nun, werden Sie noch nicht schlafen gehen?«, fragte er dann. »Ich muss ja auch wieder studieren. Sehen Sie, wie viel ich noch durchzuarbeiten habe.« Und er blätterte ein halbes Buch rasch durch, um Karl einen Begriff von der Arbeit zu geben, die noch auf ihn wartete. »Dann also gute Nacht«, sagte Karl und verbeugte sich. »Kommen Sie doch einmal zu uns herüber«, sagte der Student, der schon wieder an seinem Tisch saß. »Natürlich nur, wenn Sie Lust haben. Sie werden hier immer große Gesellschaft finden. Von 9 bis 10 Uhr abends habe ich auch für Sie Zeit.« »Sie raten mir also, bei de la Marche zu bleiben?«, fragte Karl. »Unbedingt«, sagte der Student und senkte schon den Kopf zu seinen Büchern. Es schien, als hätte gar nicht er das Wort gesagt. Wie von einer Stimme gesprochen, die tiefer war als jene des Studenten, klang es noch in Karls Ohren nach. Langsam ging er zum Vorhang, warf noch einen Blick auf den Studenten, der jetzt ganz unbeweglich, von der großen Finsternis umgeben, in seinem Lichtschein saß und schlüpfte ins Zimmer. Die vereinten Atemzüge der drei Schläfer empfingen ihn. Er suchte die Wand entlang das Kanapee, und als er es gefunden hatte, streckte er sich ruhig auf ihm aus, als sei es sein gewohntes Lager. Da ihm der Student, der den Delamarche und die hiesigen Verhältnisse genau kannte und überdies ein gebildeter Mann war, geraten hatte, hier zu bleiben, hatte er vorläufig keine Bedenken. So hohe Ziele wie der Student hatte er nicht. Wer weiß, ob es ihm sogar zu Hause gelungen wäre, das Studium zu Ende zu führen. Und wenn es zu Hause kaum möglich schien, so konnte niemand verlangen, dass er es hier im fremden Lande tue. Die Hoffnung aber, einen Posten zu finden, in dem er etwas leisten und für seine Leistungen anerkannt werden könnte, war gewiss größer, wenn er vorläufig die Dienerstelle bei Delamarche annahm und aus dieser Sicherheit heraus die günstige Gelegenheit abwartete. Es schienen sich ja in dieser Straße viele Büros mittleren und unteren Ranges zu befinden, die vielleicht im Falle des Bedarfes bei der Auswahl ihres Personals nicht gar zu wählerisch waren. Er wollte ja gern, wenn es sein musste, Geschäftsdiener werden. Aber schließlich war es ja gar nicht ausgeschlossen, dass er auch für reine Büroarbeit aufgenommen werden konnte und einstmals als Bürobeamter an seinem Schreibtisch sitzen und ohne Sorgen ein Weilchen lang aus dem offenen Fenster schauen würde, wie jener Beamte, den er heute früh beim Durchmarsch durch die Höfe gesehen hatte. Beruhigend fiel ihm ein, als er die Augen schloss, dass er noch jung war und dass Delamarche ihn doch einmal freigeben würde. Dieser Haushalt sah ja wirklich nicht danach aus, als sei er für die Ewigkeit gemacht. Wenn aber Karl einmal einen solchen Posten in einem Büro hätte, dann wollte er sich mit nichts anderem beschäftigen, als mit seinem Büro arbeiten und nicht die Kräfte zersplittern wie der Student. Wenn es nötig sein sollte, wollte er auch die Nacht fürs Büro verwenden, was man ja im Beginn bei seiner geringen kaufmännischen Vorbildung sowieso von ihm verlangen würde. Er wollte nur an das Interesse des Geschäftes denken, dem er zu dienen hätte, und allen Arbeiten sich unterziehen, selbst solchen, die andere Bürobeamte als ihrer nicht würdig zurückweisen würden. Die guten Vorsätze drängten sich in seinem Kopf, als stehe sein künftiger Chef vor dem Kanapee und lese sie von seinem Gesicht ab. In solchen Gedanken schlief Karl ein, und nur im ersten Halbschlaf störte ihn noch ein gewaltiges Seufzen Brunelders, die scheinbar von schweren Träumen geplagt, sich auf ihrem Lager wälzte.